Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ich werde ein paar Mal schreien müssen, also laut werden müssen, ja? Das wird voll. Hoffentlich sind nicht so viele Dicke da.
Fangen wir an. Hallo? Man hört mich. Hallo, ich begrüße Sie herzlich zu unserer Lesung mit Herrn Jörg Menke-Peitzmeier. Er wird aus Billy the Beast lesen. Er ist Theaterautor und Autor und viel Spaß dabei.
Ja, schönen guten Tag. Ich lese aus diesem Buch Billy the Beast nicht von Anfang an, deswegen werde ich etwas erklären müssen. Es geht um einen 16-jährigen Jungen namens Bert, der 101 Kilo wiegt. Er hat 1000 Diäten probiert, nichts hat geklappt und dann bei einem Ausflug in einem Freizeitpark hört er das Gespräch dreier Maskottchendarsteller mit. Und das Einzige, was er erfährt, ist, dass man als Maskottchendarsteller 15 Euro in der Stunde verdient. Er braucht Geld. Es war Liebe auf den ersten Blick. Er hing über einer Wäscheleine in der äußersten Ecke der Asservatenkammer. Hinter Füchsen, Mäusen, Kängurus, Giraffen, was weiß ich. Ein völlig ausgeleierter, ausgewaschener, fransiger Tiger. Darf ich vorstellen, sagte Randolph, Billy the Beast. Ein Relikt aus dem letzten Jahrtausend. Auch noch bekannt unter dem Namen Esso-Tiger. Das Esso-Emblem mussten wir ihm rausoperieren. Danach ist er nie wieder so richtig auf die Beine gekommen. Der ist inzwischen so ausgeleiert, der müsste selbst dir passen. Tat er dann auch, wenn auch nur gerade so. Wie eine zweite Haut, sagte Randolph, nachdem ich in das Kostüm geschlüpft war. Was heißt hier geschlüpft? Es war ein Kampf gewesen, Mensch gegen Tier, den ich bloß deshalb gewonnen hatte, weil das Tier tot war, beziehungsweise nie gelebt hatte. Regel Nummer 1, bellte Randolph, als wären wir auf einem Exerzierplatz. Sprechen ist unprofessionell. Verstanden? Ja, halt die Fresse. Regel Nummer 2, nimm niemals den Kopf ab. Das erübrigte sich wahrscheinlich sowieso. Immerhin hat es fast eine Viertelstunde gedauert, bis ich das Ding draufgekriegt hatte. Es gibt Kinder, die glauben an Maskottchen wie an den Weihnachtsmann. Ich hatte mal eine Mutter hier, die meinte, wir hätten ihrem Blag die Kindheit gestohlen, bloß weil Wildschwein Roderich keine Luft mehr gekriegt hat. Dann riss er mir den Kopf runter. Du musst dagegenhalten, Junge, brüllte er, dass das Krokodil hinter mir mit dem Kopf wackelte. Dann setzte er mir den Kopf wieder auf, wozu er komischerweise nicht mal 3 Sekunden brauchte. Ich schrie vor Schmerzen laut auf. Regel Nummer 3. Ein Maskottchen hat niemals schlechte Laune. Niemals, hörst du? Egal, was sie mit dir anstellt, in welche Körperöffnungen sie dir ihre Finger bohren, an welchen Körperenden sie dich durch Freizeitparks, Fußgängerzonen oder Fußballstadien zerren und mit welchen Getränken auch immer sie dich überschütten. Du bist für jeden Spaß zu haben, ein wahrer Sonnyboy, unverwüstlich bis zum Hautausschlag. Und zur Krönung kippte Randolph ein isotonisches Getränk, von dem schätzungsweise 100 Dosen in einem Regal an der Wand standen, über meinen Kopf aus, bohrte mir einen Finger in den Tigerafter und zog mich bzw. Billy am Schwanz durch das Kabuff, sodass ich eine halbe Dschungelpopulation mitriss. Und die, stammelte ich, Ruhe, brüllte er, dass die anderen Dosen in dem Regal erzitterten, woraufhin ich den Kopf abnahm. Erstaunlich, wie leicht das auf einmal ging, wenn man kurz vorm Erstickungstod war. Klimaanlage? Flüsterte ich fast. Klimaanlage? Randolph sah mich an, als hätte ich nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ich hab doch gesagt, das Ding ist aus dem letzten Jahrtausend. Da gab's noch keine Klimaanlagen. Nicht mal ein Schiebedach. Inzwischen fragte ich mich, was er eigentlich für ein Maskottchen war. Doch dann setzte er mir den Kopf wieder auf. Und jetzt geh mal ein paar Schritte. Ich ging einen Schritt und als ich wieder zu mir kam, lag ich auf dem Boden und ungefähr 50 Dosen eines isotonischen Getränks auf mir drauf. Aber ich hatte den Job. So, und jetzt hat Bert seinen ersten Auftritt als Billy the Beast beim Frühlingsfest des Autohauses Wiemer in Berlin-Weißensee an einem Samstagvormittag. Meinst du, der ist blind? Fragte das Mädchen. Nee, bloß neu, sagte der Junge und trat mir in den Hintern. Ich fiel in den Grill und mein Tigerfell fing Feuer. 5 Minuten später kam der Krankenwagen. Da war das Feuer zwar gelöscht, aber ich immer noch ohnmächtig. Doch der Reihe nach. Das Autohaus Wiemer lag in einem Gewerbegebiet im tiefsten Osten, Weißensee. Ich hatte Billy in meine Sporttasche gequetscht, sodass nur noch sein Kopf hervorguckte. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie sowas in der Straßenbahn auf die Leute wirkt. Andererseits war es eine Wohltat, dass ausnahmsweise mal nicht ich angestarrt wurde. Damit war es aber vorbei, als ich vor Wiemer Junior stand. Dabei war der Typ kaum leichter als ich, vielleicht 5 Kilo. Wie 2 Hunde, die sich beim Spazierengehen begegnen, beschnupperten wir uns. Wobei er der Rüde war und mir befahl, mich gleich umzuziehen. Bevor noch einer sieht, wie fett du bist, las ich in seinen Augen. Als ich aus dem Büro kam, wäre ich fast in Brian Blume gelaufen. Ihr kennt Brian Blume nicht? Macht euch keine Sorgen. Typen, die beim Sommerfest eines Autohauses singen, kennt man in der Regel nicht. Wobei ich ihn natürlich kannte. Auch wenn Brian Blume viel zu unbekannt ist, um eine mögliche Antwort bei Günther Jauch abzugeben, der Junge guckt ständig, wer wird Millionär, irgendwann werden auch er mal im Fernsehen und ich davor gewesen sein, wahrscheinlich im Frühstücksfernsehen, als ich mir gerade mein 10. Twix bzw. meinen 20. Schokoriegel reingeschoben hatte. Außerdem war er mit seinen blondierten Haaren und den Falten im Gesicht, in die man locker einen Kugelschreiber hätte reinlegen können, eine durchaus mitleiderregende Figur. Hups, wen haben wir denn da? Brian Blume zeigte keine Berührungsängste. Ich nahm's nicht persönlich, ich trug ja inzwischen das Billy-Kostüm. Entweder Brian Blume hatte sich ebenfalls bereits umgezogen oder wäre er gleich im Kostüm gekommen. Jedenfalls trug er eine hellgrüne glitzernde Jacke, eine ebenfalls hellgrüne glitzernde Hose und ein schneeweißes Hemd. Vielleicht war Brian Blume auch ein Maskottchen und die Falten in seinem Gesicht rührten bloß daher, dass sein aufgesetzter Kopf ein bisschen zu groß war für den, der in ihm steckte. Ich sah zu, dass ich Land gewann, aber dafür hätte ich an ihm vorbeigehen müssen und dafür wiederum war der schmale Gang zwischen Büro und Verkaufsraum zu klein. Und Brian Blume war nicht der Typ, der einem Maskottchen Platz macht. Also musste ich wieder ins Büro und zwar rückwärts, sodass ich erstmal die Pflanze, die auf einem Aktenschrank stand, mitriss. Die Scherben der Vase fielen direkt vor meine Füße. Scherben bringen Glück, sagte Brian Blume daraufhin. Ja klar, er sang ja auch so Sachen wie »Deine Augen sind 2 Fenster zur Seele« oder »In jeder Nacht beginnt ein neuer Tag«. Als würde ich ihm sein Glück nicht gönnen, bückte ich mich und hob die Scherben auf, wobei ich mit einem Hinterteil den Aktenschrank umkippte. Das verschlug dann sogar Brian Blume die Sprache. Er musste befürchten, er wäre als Nächster dran. Jedenfalls ergriff er regelrecht die Flucht vor mir. Ich nahm augenblicklich die Verfolgung auf, den Aktenschrank und die Scherben ließ ich einfach liegen. Ich wollte schließlich nicht das ganze Büro verwüsten. Gut, dass ich keine Autos umkippen konnte, so kam ich einigermaßen unfallfrei nach draußen, wo auf einer kleinen Bühne eine einsame, schneeweiße Gitarre thronte, Brian Blumes Folterinstrument. Er war so schamlos, dass er nicht mal einen Verstärker zur Tarnung aufgebaut hatte. Sollte ruhig jeder sehen, dass er Playback sang. Trotz der frühen Stunde, es war gerade mal 9:30, hatten sich ein paar Fans eingefunden. Man hätte meinen können, das sei ein einziges Maskottchentreffen hier, denn seine Fans wirken kaum anders als er, zumindest die eine Hälfte. Frauen um die 50, die aussahen, als seien sie in einem Sonnenstudio ins Koma gefallen und als hätte währenddessen jemand ihre Haare gebleicht und ihre Fingernägel in Tierblut getaucht. Die andere Hälfte bestand aus Rentnern, wie ich sie aus dem Spätkauf in der Eisenacher Straße kannte, Fernsehzeitschriften, Lottoschein und Sudoku-Junkies, die in aller Ausführlichkeit von der letzten Mieterhöhung, der Konfirmation ihrer Nichte oder dem abgelehnten Antrag auf Bezuschussung einer Gehhilfe berichteten, wenn sie in der Schlange vor mir standen und ich eine halbe Ewigkeit nicht an meine weißen Mäuse rankam. Keiner von ihnen sah aus, als brauchte er ein neues Auto, geschweige denn, als könnte er sich eins leisten. Und das schien auch Wima Junior zu merken, der mir plötzlich Anweisungen gab, hier für Stimmung zu sorgen. Wollte etwa, dass ich die Leute vertrieb? Anders konnte ich sein, kannst du noch was anderes als mein Büro zu verwüsten? Wie wär's mal mit Luftgitarre spielen? Nicht deuten. Ich als Vorgruppe von Brian Blume? Wollte er, dass ich am Ende noch sang? Durfte ich das überhaupt? Randolph hatte mir nur das Sprechen ausdrücklich verboten. Aber ich konnte ohnehin weder das eine noch das andere. Um Luftgitarre zu spielen, hätte ich den einen Arm etwas höher heben müssen als den anderen. Und um zu singen, hätte ich eindeutig mehr Luft kriegen müssen. Also fing ich an zu tanzen, denn ich war ein folgsames Maskottchen. Mein Tanz dauerte ungefähr 5 Sekunden, dann verlor ich das Gleichgewicht und fiel zu Boden. Brian Blumes Fans sahen mich an, als wäre das erst der Anfang meiner Darbietung. Dabei war es das Ende. Denn ich kam nicht wieder auf die Beine, zumindest nicht alleine. Es war, als hätte sich der Tiger auf einmal in einen Maikäfer verwandelt. Was ich jetzt hätte gut gebrauchen können, wäre eine helfende Hand gewesen, die mir aber niemand reichen wollte, weder ein Rentner noch eine der Koma-Patientinnen aus dem Sonnenstudio. Sie ließ mich am Boden liegen wie einen Penner, einen angefahrenen Straßenköter, ein Stück Dreck. Und auch Brian Blume stieg einfach über mich drüber, als er sich auf den Weg zur Bühne machte, wobei er sich auch noch applaudieren ließ. So war es schließlich ausgerechnet Wima Junior, der sich meiner erbarmte, wobei er es seiner helfenden Hand gar nicht mehr bedurft hätte. Denn als die ersten Klänge von Brian Blumes 2 vom selben Stern ertönten, schoss ich automatisch in die Höhe, da hätte ich leicht das Doppelte wiegen können. Brian Blume haute nicht den stärksten Mann um, er holte ihn wieder hoch, damit er die Flucht ergreifen konnte. Leider konnte man Brian Blume für die nächste halbe Stunde nicht entkommen. So war es also keineswegs gesagt, dass ich es war, der die Kinder einer arabischen Großfamilie, die plötzlich mit 3 fetten Limousinen auf dem Vorplatz erschienen war, derartig in Angst und Schrecken versetzte, dass sie sich an den nadelstreifenden Hosenbeinen ihrer Väter festhielten. Die schauten mich dabei so finster an, dass ich schon dachte, gleich hast du eine Harpune im Leib oder zumindest ein Stilett. Kann ich was dafür, wenn sich gewisse Typen keine Mühe geben, die Klischeevorstellung, die man von ihnen hat, nicht mal ansatzweise zu widerlegen? Neben den Limousinen der Großfamilie sahen die neuesten Modelle des Autohauses Wima wie gebrauchte Mittelklassewagen aus. Das schien nicht Wimas Tag zu werden heute. Dazu hätte es mich gar nicht gebraucht. Ich war bloß ein Ventil. Es war, als hätte er nur auf den Moment gewartet, als ich das erste Mal meinen Kopf abnahm. Wie hatte Randolph einer Mutter bloß glauben können, ein Maskottchen ohne Kopf könne ihrem Spross die Kindheit rauben? Die Kinder der Großfamilie sahen beim Anblick meines menschlichen Kopfes so aus, als würde sie ihm gerade zurückgeschenkt. Jedenfalls brachen sie auf der Stelle in lautes Lachen aus. Wima Junior war das egal. Er brüllte mich an, dass ich sogar Brian Blume auf seiner Gitarre vergriff, obwohl er gar nicht wirklich spielte. Setz sofort den Kopf wieder auf, du Mistvieh! Aber da hatte ich den Braten schon gerochen. Das heißt, die Würste, die bereits morgens um 10 auf dem Grill lagen, so als wären die Rentner um 5 aufgestanden, um Brian Blume zu sehen. Jedenfalls taumelte ich immer der Nase nach. Für Außenstehende mochte es so aussehen, als wäre mir der Schreck in die Glieder gefahren. Jedenfalls habe ich das später im Polizeibericht gelesen, den man mir noch im Krankenhaus unter die Nase gehalten hatte. In Wirklichkeit hatte ich nach 2 Dosen isotonischer Brühe und einem Natural Energy Molkenriegel zum Frühstück bloß Hunger auf die Würstchen gehabt. Der Arschtritt des Jungen hatte da lediglich beschleunigend gewirkt. Ich kam erst im Rettungswagen wieder zu mir. Der erste Gedanke, der mir durch den Kopf schoss, war: Jetzt fahren sie dich schon wegen deines Übergewichts mit Blaulicht ins Krankenhaus. Erst dann sah ich einen Tigerkopf neben mir auf der Bahre und wusste, dass alles gut war. Falscher Alarm. kleiner Kreislaufkollaps, verursacht durch Sauerstoffmangel, sagte der Arzt, der mir gegenüber saß. Nichts Dramatisches, kannst dich wieder anziehen. Witzbold, dachte ich, denn die Sporttasche mit meinen Klamotten stand bestimmt immer noch auf dem Klo des Autohauses Wiemer, wo ich mich umgezogen hatte. Oder meinte etwa, ich sollte wieder in das verbrannte Tigerkostüm zurück? In dem Ganzkörpersweater, den ich als Unterzeug von Randolph bekommen hatte und auf die äußerste Zerreißprobe gestellt hatte, konnte ich jedenfalls nicht unter die Leute. Ich sah aus wie ein überdimensionales Puddingteilchen oder ein Windbeutel. Wahrscheinlich hätte man mich unterwegs aufgegessen. Dann doch lieber ein versenkter Tiger. Vielleicht solltest du ihn in die Chirurgie bringen, meinte der Arzt. Sieht so aus, als könnte er eine kleine Hauttransplantation vertragen. Dass ich auch immer an die Komiker geraten musste. Frag mich nicht, wie ich nach Hause gekommen bin. Die deutsche Sprache hat dafür das Wort Spießrutenlauf im Angebot. Ich glaube, die Christen sagen auch Kreuzweg dazu. Jedenfalls lebte ich noch, als ich irgendwann am Nachmittag die Wohnungstür aufschloss, auch wenn das Lied, das ich schon im Treppenhaus hören konnte, und der Himmel über mir hieß. Eins der Lieblingslieder meiner Mutter, von Vicky Leandros. Ich sah zu, dass ich ins Bad kam. Hier, am intimsten Ort des Menschen, fiel die ganze Last des Tages von mir ab. Ich betrachtete mein Gesicht im Spiegel. Ich sah aus wie Per Mertesacker nach dem Algerienspiel bei der letzten Weltmeisterschaft, nur dass weit und breit keine Eistonne zu sehen war, in die ich mich hätte legen können. Und eine Runde weiter war ich auch nicht. Oder doch? Es war reiner Zufall, dass ich auf der Waage landete. Sie war ungefähr das Letzte, was noch nicht umgeflogen war, nachdem es mir endlich gelungen war, mich in dem 10 Quadratmeter großen Badezimmer aus dem Tigerkostüm zu zwängen. Wenn ich mich überhaupt wiege, dann allerhöchstens früh morgens noch vor dem ersten Twix. Und jetzt war es bestimmt schon nach 4. Ich wollte erst gar nicht runterschauen, aber wo ich schon mal oben stand, die Waage musste kaputt sein. Denn sonst hätte sie nie und nimmer 9,99 Kilo angezeigt. Ich konnte mich jedenfalls nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte 100 Kilo gewogen hatte. Vielleicht bei meiner Erstkommunion. Aber mir der Pfarrer schon aufhelfen müssen, nachdem ich mich bei der Wandlung hingekniet hatte. Bald kniete ich mich vor die Waage, nahm sie in die Hand und unterzog sie einer eingehenden Prüfung. Ich konnte beim besten Willen keinen Defekt feststellen. Und wenn sich einer mit Waagen aus... Ich. Also stellte ich mich nochmal drauf. 99 Kilo. Okay, ich hatte seit dem isotonischen Frühstück nichts gegessen, aber ein konnte es ja nicht sein. Ich hatte schon mal einen ganzen Tag nichts gegessen und trotzdem zugenommen. Ich kniete mich nochmal vor die Waage. Es hätte nicht viel gefehlt und ich hätte sie Wenn sie nochmal 99,9 Kilo anzeigen würde, würde ich dem tun, schwor ich mir. Diesmal zitterte ich, als ich wieder stand. Und tatsächlich, 99,9 Kilo. Heilige Waage, die du stehst auf dem Fußboden in unserem Badezimmer, ich werde dein elektronisches Ziffernblatt, deine Angabe Stimme, mein Wunschgewicht komme erst im Himmel, sondern bereits auf Erden. Mein tägliches Twix gib mir heute nicht. Vergib mir heute nicht. Und meine Kalorien, wie ich auch denen vergebe, recht haben, vor allem meiner Mutter, und führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse im Fett. Amen.
Danke.
Falls es Fragen gibt, haben wir ja auch ein Mikro am Start. Ansonsten gibt es Bücher um die Ecke.
Ist eine todsichere Diät. Mir hat jemand erzählt, dass Sue Tiger beim 6-Tage-Rennen in Bremen gearbeitet hat, dass er in einer Woche 8 Kilo abgenommen hat. Und gestern habe ich eine junge Frau gefragt, die hier als Maskottchen läuft. Und ich glaube, 2 Kilo hat sie abgenommen seit gestern. Seit, das ist ein todsicherer Tipp, wenn sie Gewicht verlieren wollen.
In Leipzig ist es ja heute wunderbar, also kein Grund, irgendwo wegzufahren, aber es ist ja nicht immer so im Jahr. Und da kennen wir an unseren Urlaub in den Bergen in Bayern, in Tirol. Unsere Autorin Andrea Eichhorn ist ja Österreicherin, lebt zwar in Berlin, aber sie wohnt natürlich in Österreich. Und der Roman spielt in Bühl, das kennen wir alle, nicht nur von den berühmten Skirennen auf der Streif, Tirolort. Ein wunderbarer Unterhaltungsroman, Raum einer Sommernacht. Und ich vermute, sie wird euch so werden, dass ihr dann in Bälde mal nach Kitzbühel fahrt. Andrea Eichhorn.
Ja, hallo, guten Tag. Ich freue mich, dass Sie hier sind und sich ein bisschen zaubern lassen oder in die Berge ziehen lassen. Das ist ein Unterhaltungsroman, ein Liebesroman, geht um eine junge Frau und ich fange einen an, ja. Traum einer Sommernacht. Vergisst du mir ja nicht die Spinatmühle und auf die Erbsensuppe, Hanna, rief Isolde Wagner mit unverkennbarster Stimme in die winzige Küche der Alpenrose hinein. Nein, Mama, gab die Angesprochene mit gerunzelter Stirn zurück. Dabei goss sie seine Butter über die bereits auf dem Teller platzierten Spinatknödel, streute danach Bergkäse darüber. So ganz kapierte sie selbst nicht, warum nicht nur auf dem Herd, natürlich die Erbsensuppe, sondern auch in ihr drin immer heftiger zu brodeln begann. Noch mehr, als er bei der großen Küchenuhr gewandert war. Kurz nach 9 Uhr war es bereits, obwohl es eigentlich in dem kleinen Almgasthaus nur bis 8 Uhr warmes Essen gab. Was Isolde aber gern mal ignorierte, wenn bei schönem Wetter auch noch Spanderer vom wilden Kaiser mit knurrenden Mägen in der Alpenrose einkehrten. Hanna seufzte müde auf, stopfte sich zum wohl 100. Mal an diese lange widerspenstige Strähne zurück unter ihre Kochmütze. Seit geschlagenen 10 Stunden stand die gelernte Köchin bereits in der Küche, produzierte Knödel, Kaiserschmarrn und Tiroler Gröstl am laufenden Band. Praktische Pause, wenn man von 2 kurzen Gängen auf die Toilette und einem Hüpfer ins Freie, um sich zumindest ein paar Minuten lang die Sonne ins Gesicht scheinen zu lassen, sah. Dennoch bedachte ihre Mutter sie mit einem Ton, als ob sie ein seltenes Stück wäre. Fast unmerklich schüttelte die 25-Jährige den Kopf. Sie verstand sich selbst nicht so recht. Bis jetzt hatte sie doch so eine Art einfach hingenommen, meistens auf Durchzug geschaltet. Doch so fühlte es sich so an, als ob sie jeden Moment explodieren könnte. Offenbar war sie extrem dünnhäutig geworden. Ich richte den Salat, wurde sie da von der Resi, die in den letzten beiden Stunden geschickt zur Hand gegangen war, in Gedanken gerissen. Danke, du bist ein Schatz, lächelte der alten Dame mit dem hochgesteckten grauen Zopf. Weißig war die ehemalige Bergbäuerin, die ihren Hof längst verkauft hatte und nun in einer Kirchberg, dem Nachbarort von Kitz.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.